So, ich hoffe, ihr habt alle eure Bibeln dabei. Ihr dürft die schon mal rausnehmen, weil die brauchen wir heute. Und wer ein Handy hat, darf das natürlich auch gerne benutzen. Ich habe meine Predigt mit der Überschrift betitelt Versprechen von Gott an dich. Und das ist eine Auslegung, die, ja, dieses Thema hat mich beschäftigt und ich möchte einfach meine Gedanken mit euch teilen. Und euch auch eine Geschichte erzählen. Und es ist schon eine Zeit vergangen seit dieser Geschichte, wo die Geschichte passiert ist. Es ist Sommer, es ist warm, also wir haben jetzt vielleicht 24 Grad. Stellt euch vor, es ist viel, viel wärmer, um die 30, 35 Grad, also richtig warm. Und eine Gruppe von Menschen ist auf dem Weg in die Stadt. Und damals gab es ja keine Fahrgelegenheiten wie heute, dass man mit dem Auto von Ort zu Ort in die Stadt, ins nächste Dorf fahren konnte. Also machte sich diese Gruppe von Menschen einfach zu Fuß auf den Weg. Und wer von euch schon mal wandern war, weiß, dass es ganz schön anstrengend ist, um die Mittagszeit bei 35 Grad wandern zu gehen oder spazieren zu gehen. Wer von euch war schon mal um die Mittagszeit wandern? Keiner. Oder einige. Und ich persönlich denke dann immer, oh Mann, wann bin ich da? Wann habe ich mein Ziel endlich erreicht? Und auf dem Weg in die nächste Stadt sind rechts und links schöne Felder und sie sind grün. Im Sommer ist ja alles schön grün und die Sonnenstrahlen sind wie goldene Fäden. Es ist einfach warm und schön. Eigentlich der perfekte Tag, um in die nächste Stadt zu gehen. Und die Gruppe, die hier wandert, das könnten wir genauso sein. Wir haben auch den Sommer bekommen, der unsere Welt so wunderbar erscheinen lässt. Wenn ihr nach draußen schaut, jeder von euch hat einen Garten oder wenn ihr spazieren geht, euch auf die Bank setzt, dann merkt ihr, wow, die Natur ist wunderschön, Gott hat sich dabei was gedacht. Und wenn wir ehrlich sind, freuen wir uns doch jedes Jahr aufs Neue nach dem langen, kalten Winter auf den Frühling, oder? Dann fängt alles an zu sprießen. Und Gott hat in jede Blume, in jeden Strauch seine Liebe entfaltet. Und jede Knospe, jedes Blatt und jede Blume wetteifern um die Farbenpracht und Schönheit. Und ich glaube persönlich, dass uns das gegeben ist zur Erinnerung, wie perfekt und Gott alles geschaffen hat. Und als Gott diese Welt geschaffen hatte, war es ohne Sünde. Es war einfach perfekt. Die Bäume und Pflanzen waren voller Farben und die Blumen blühten mit ihrem süßen Duft ihrem Schöpfer entgegen. Und jetzt dürft ihr mit mir zusammen 1. Buch Mose 1, Vers 31 aufschlagen. 1. Buch Mose 1, Vers 31. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und ich glaube, dass uns der Frühling und der Sommer an die Schöpfung erinnern sollten. Und Jesus möchte uns diese Erinnerung auch im Gedächtnis erhalten. Weil wir Menschen neigen ja oft dazu, einfach Dinge zu vergessen, weil wir in der Arbeit sind oder weil wir unsere eigenen Probleme oder Schwierigkeiten haben. Und ich finde, es geht nicht darum, wie schön es einmal war, sondern um viel, viel mehr als das. Und diese Erinnerung, die Gott in uns wachrufen will, ist ein Versprechen, das er uns gegeben hat. Und das können wir in Offenbarung 21, Vers 5 nachlesen. Offenbarung 21, Vers 5. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und durch das Versprechen von Jesus können wir uns an jedem Frühling und an jedem Sommer immer wieder neu erfreuen und unsere Hoffnung bekommt neuen Wind. Und er hat uns versprochen und darauf können wir uns verlassen, dass er diese Erde neu machen wird. Und ich finde, es ist ein wunderschönes Versprechen, oder? Und alle Menschen, die ihn angenommen haben, werden dort sein und der Sommer wird niemals zu Ende gehen. Und es wird ein Ort sein, wo kein Schmerz und kein Tod mehr sein wird. Wo ein Kind gesund ist, nicht mehr von Maschinen abhängig ist, wo die Mutter ihr Kind endlich wieder im Arm hat oder eine alte Frau nicht mehr mit Krücken laufen muss. Und wir brauchen nie wieder einen Arzt zum Beispiel. Und ich persönlich freue mich auf diese Welt, weil es gibt so viel Traurigkeit, so viel Schmerz, so viel Ungerechtigkeit. Jeder von uns hat Schwierigkeiten und Probleme in seinem Leben. Aber glaub mir, Gott wird dir und mir nie mehr auftragen können, als du ertragen kannst. Und die Schrift schreibt es auch eindeutig. Und das können wir in 1. Korinther 10, Vers 13 nachlesen. 1. Korinther 10, Vers 13. Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, übersteigt nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Und er gibt die Probleme und Schwierigkeiten nicht, damit wir im Bett liegen und Depressionen schieben oder denken, bin ich der Einzige auf der Welt, der Probleme hat. Und es ist wichtig, dass jeder persönlich an den Punkt kommt, wo er Gott für seine Schwierigkeiten und Probleme dankt. Jetzt werden die meisten denken, hä, warum? Das ist kein leichter Prozess, das sagt keiner. Aber ich habe neulich einen Spruch gelesen, der mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Erzähle Gott nicht, wie groß deine Probleme sind, sondern erzähle deinen Problemen, wie groß Gott ist. Ich lese es nochmal, damit ihr es mal verinnerlichen könnt. Erzähle Gott nicht, wie groß deine Probleme sind, sondern erzähle deinen Problemen, wie groß Gott ist. Und ich glaube, wir müssen das verinnerlichen. Ich glaube, wir dürfen nicht den Fokus drauf legen, was für Probleme ich im Leben habe. Weil jeder von uns, der hier heute sitzt oder auch nicht da ist, hat Probleme und Schwierigkeiten in seinem Leben. Und auf was lege ich meinen Fokus? Wir verändern uns nämlich in die Richtung, wo wir unseren Fokus legen. Und das ist wichtig und entscheidend für unser Leben. Und Gott möchte mich und jeden, der hier sitzt, an den Punkt bringen, wo du zu ihm sagst, okay, es ist, wie es ist. Ich kann es nicht ändern, es liegt in deiner Macht. Ich habe es abgegeben. Und dann wird Gott Wunder machen, glaubt mir. In allen Bereichen des Lebens, ja. Und ein Wunder sitzt heute unter uns, meine Oma zum Beispiel, ja. Und es war keine leichte Zeit, ja. Es war für mich persönlich, ich habe Gott gefragt, Gott, was willst du mir damit sagen? Warum hast du das zugelassen? Ich habe auch Gott angeschrien, ja. Ich habe gesagt, hä, warum? Und ich glaube, wir dürfen auch Gott anschreien, ja. Wir dürfen Gott anschreien. Und er wusste, Angelina, ich muss dich schleifen. Du hast in deinem Leben Sachen, wo ich dich schleifen musste. Und er lässt gewisse Sachen im Leben zu, ob es in meinem Leben ist oder meine Oma oder egal was. Und irgendwann habe ich dann verstanden, es hat lange gedauert, wirklich lange, wo ich dann gesagt habe, okay, es liegt nicht in meiner Hand, tut es nicht. Ich kann nämlich nichts. Und dann habe ich es übergeben und ihr müsst wissen, ich übergebe nie gerne die Kontrolle, nie. Und die Geduld habe ich sowieso nicht und das wusste Gott. Und Gott schleift mich bis heute noch und es tut weh, es ist ein Prozess. Und was ich euch eigentlich damit sagen will, Gott kennt jeden seiner Schwachstellen. Es ist einfach so. Wir würden uns alle was vormachen. Keiner ist perfekt oder ohne Sünde. Aber Gott will dich dahin bringen. Und es ist eigentlich wie bei einem Diamanten. Der ein oder andere weiß vielleicht, wie ein Diamant geschliffen wird. In verschiedenen Schritten. Und zwar, er wird erst gespaltet, dann wird er zersägt. Dann kommt die Phase, wo der Außenrand vom Diamant geformt wird. Und dann, das ist ganz wichtig, kommt der Schliff. Und dieser Schliff darf nur von einem Profi übernommen werden. Nicht von irgendjemand, von einem Profi. Und dann kommt die letzte Phase. Und das ist die Feinheit des Diamanten. Versteht ihr und wisst ihr, was ich euch eigentlich damit sagen will? Keiner ist perfekt auf diese Welt gekommen. Denn es ist einfach so, dass wir voller Sünde sind. Man sagt, ein Kind kann ja noch nicht voller Sünde sein, ja? Aber es ist einfach der Ursprung dieser Welt. Und Gott möchte uns formen und schleifen. Aber wir müssen es zulassen. Deswegen hat der eine vielleicht mehr Probleme oder Schwierigkeiten und der andere nicht. Vielleicht habe ich mehr Schwierigkeiten als einer, der hier sitzt. Warum? Weil ich vielleicht viel mehr Dreck habe als andere. Aber Gott weiß es. Und glaub mir, Gott hat sein Timing und seinen Plan mit dir. Und er hört und sieht dich. Du bist sein geliebtes Kind und er lässt deine Hand niemals los. Niemals. Und wir dürfen ganz gewiss sein, dass er immer und überall bei uns ist. Oder jeder kennt das Gedicht oder die meisten von euch, Spuren im Sand. Und ich finde, es trifft es einfach perfekt. Und ich möchte euch einen kleinen Ausschnitt daraus vorlesen. Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie alleine lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Das ist doch eigentlich die Antwort von Gott an uns, oder? Das ist eigentlich ganz einfach. Und er hat versprochen, uns nie alleine zu lassen. Er steht uns immer bei, immer. Wir brauchen keine Angst zu haben oder zu zweifeln. Bist du überhaupt da? Ich spüre Gott auch nicht oft in meinem Leben. Oder vielleicht hat der eine oder andere das Gefühl, hilft es überhaupt, wenn ich bete? Ja, tut er, glaubt mir. Vielleicht dauert es einen Monat, ein Jahr, 10 Jahre, man weiß es nicht. Gott hat sein Timing und ihr dürft nie aufhören zu beten, nie. Und warum lässt Gott eigentlich diese ganzen Sachen zu in meinem Leben oder in deinem Leben? Weil er unseren Charakter formen will, ganz einfach. Das ist nämlich das Einzige, was wir in den Himmel mitnehmen. Nichts anderes, nicht unser Professortitel, was wir hier erreicht haben. Ich will nicht damit sagen, dass man hier auf der Welt keine Ziele haben soll. Soll man schon. Aber wir sollen Schätze im Himmel sammeln. Und das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig und entscheidend. Und keiner hat gesagt, dass das Leben als Christ einfach ist. Ist es nicht. Ich dachte nach meiner Taufe, okay, jetzt beginnt das Leben. Satan schläft nie. Und Jesus hatte auch kein einfaches Leben auf dieser Erde. Und dieser Kampf auf der Erde ist schwer und es gibt viele Versuchungen. Für mich als Jugendliche, für alle Generationen, von jung bis alt, jeder hat sie. Aber denkt einmal darüber nach, wie schön es sein wird, wenn es einfach vergänglich ist. Und Jesus hat versprochen, dass er uns niemals alleine lässt. Und in Hebräer 13, Vers 5 können wir nachlesen. Hebräer 13, Vers 5. Ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Und ich finde es ein wunderschönes Versprechen, weil wenn mir ein Mensch was verspricht, wir Menschen neigen ja oft dazu, Dinge zu versprechen und es nicht zu halten, aber bei Gott ist es anders. Er hat versprochen, bei dir zu sein und bis zum Ende des Tages wird er das. Und jetzt nun weiter in unserer Geschichte. Die Gruppe, die geht langsam, aber stetig ihren Weg weiter. Und es ist Mittag geworden und die Gruppe macht eine Rast. Denn es macht ja eigentlich wenig Sinn, bei so einer Hitze weiterzugehen. Und diese Gruppe hat einen schönen Platz gefunden. Dort wachsen ein paar Bäume, die Schatten spenden und Steine, wo man sich drauf setzen kann. Und in einer kleinen Entfernung kann man schon eine Stadt sehen. Und sogar ein alter Brunnen ist an dieser Stelle. Alle Wanderer, bis auf einen, machen sich auf dem Weg in das kleine Dorf. Wisst ihr schon, welche Geschichte ich euch erzählen will? Genau. Es ist die Geschichte von der Samariterin am Jakobsbrunnen. Und diese Geschichte wollen wir jetzt einmal zusammen aufschlagen in Johannes 4. Dürft einmal zusammen aufschlagen, Johannes 4. Und als Jesus so alleine am Brunnen sitzt, kommt um die Mittagszeit ungefähr eine Frau, um Wasser zu holen. Es ist ja eigentlich nichts Verwerfliches gewesen, Wasser zu holen, oder? Der Knackpunkt ist, nur nicht um die Mittagszeit. Warum wollte diese Frau unbedingt um die Mittagszeit Wasser holen. Und es scheint so, als ob die Frau ungestört sein und nicht auffallen wollte, weil alle anderen Menschen hielten sich im Schatten auf, außer sie. Und sie beobachtete diesen Fremden gar nicht weiter und holte schnell ihr Wasser in ihrem Krug, um dann ganz schnell wieder verschwinden zu können. Und dann können wir in Vers 7 lesen, dann spricht Jesus sie an. Gib mir zu trinken. Und verwundert und schon fast erschrocken schaut die Frau den Fremden an und antwortete ihm, wer bittest du als Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Und wir alle kennen die Geschichte, wie sie weitergeht. Als Jesus ihr von einem besseren Wasser erzählt, wird sie auf einmal neugierig. Und sie will unbedingt dieses Wasser haben. Denn wer von diesem Wasser trinkt, wird nimmermehr dürsten. Habt ihr schon mal so ein Wasser getrunken, wo ihr denkt, okay, ich habe nie wieder den Rest meines Lebens Durst? Und auf einmal wird ihr Interesse echt und sie erbittet, von diesem Wasser zu trinken. Jesus, er die Quelle des Lebens, sprach mit ihr. Doch das verstand sie noch nicht. Doch Jesus wollte ihr zum Wasser des Lebens werden. Und dann können wir in Vers 16 lesen. Also sagt er zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komme her. So, und jetzt wird's brenzlig. Warum stellte Jesus ihr diese Frage? Kennt Jesus nicht mein Leben oder das Leben von dieser Frau? Und die Frau hat erkannt, dass Jesus mehr war als ein gewöhnlicher Wanderer oder irgendein Jude. Und dann sagte sie etwas, er sei ein Prophet. Und da Jesus anscheinend ihr Leben kannte und sie sich dafür schämte, versuchte sie, das Thema zu wechseln. Und es geht uns Menschen ja auch so. Wenn uns irgendwas unangenehm ist auf Arbeit, im Konflikt, in der Familie, mit Freunden, dann wollen wir auch immer, ach, bloß nicht meine Probleme oder bloß nichts Negatives, immer ablenken. Und so fing sie an, über die wahre Anbetung Gottes, Jesus, zu befragen. Sollte man Gott auf dem Berg Gerizim oder in Jerusalem anbeten? Und wir sehen, dass dieses Thema, die Anbetung, schon immer ein sehr heiß diskutiertes Thema war. Und Jesus lässt die Frau und uns nicht im Ungewissen darüber. Und ich möchte mit euch gemeinsam die Antwort von Jesus lesen. Das können wir in Johannes 4, Vers 21 lesen. Johannes 4, Vers 21. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Und dann lesen wir noch den Vers 23 und 24 und den Vers 22 klammere ich hier einmal aus. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gottes Geist und die ihn anbeten, müssen in ihm Geist und in der Wahrheit anbeten. Und dieses Thema ist auch für uns heute entscheidend. Wir suchen immer Ausflüche in Gebräuchen, in Interpretationen, durch irgendwelche Theologen, durch Religionen oder weil wir uns unserer eigenen Meinung handeln wollen. Man sagt dann immer, das ist ja schließlich meine Sache. Und jeder kann ja machen und tun, was er will. Und es ist ja eigentlich auch so, jeder kann tun, was er will. Aber eins müsst ihr bedenken, für die Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen, für die Folgen sind wir dann auch selber verantwortlich. Und wem vertraue ich? Auf wessen Stimme höre ich? Und es ist eine Lebensnotwendigkeit, den wahren Gott und dann in wahrer, ja wahrhaftiger Weise anzubeten. Und die wahre Anbetung ist ein beherrschendes Thema in der Bibel und in der kompletten Menschengeschichte. Es fängt an von Kain und Abel beim Volk Israel auf dem Berg Sinai und bei der Versuchung Jesu oder bei Satan, letztem Angriff auf Gottes Gemeinde der Übrigen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das hier die letzte Gemeinde Gottes ist. Weil wenn wir nach draußen schauen und die Bibel lesen, eigentlich erfüllt sich so viel schon vor unseren Augen und die meisten merken es nicht mal. Und es wird keine Zeit mehr sein und es gibt auch keine Zeit mehr. Und da muss ich mich persönlich auch mitnehmen für Streit, für Trotz oder irgendwelche Verbitterungen. Und das prophetische Wort Gottes sagt uns dies auch ganz ausdrücklich. Das können wir zusammen in Offenbarung 10, Vers 6 lesen. Offenbarung 10, Vers 6. Es wird keine Zeit mehr sein. Und das ist doch auch unsere Botschaft als Adventgläubige, oder? Und das Jahr 1844 ist die letztliche zeitliche Wegmarkierung. Und seit dieser Zeit ist es einfach nur Gnade. Himmlische Gnade, die auf mich und auf dich wartet. Damit ich und du, wir alle, die wir hier sitzen oder zu Hause sind, den wahren Gott finden. Und das ist doch auch die Kernbotschaft, das ewige Evangelium, die frohe Botschaft, die wir zu verkündigen haben nach außen hin. Und das ist die dreifache Engelsbotschaft. Und das können wir in Offenbarung 14 lesen. Und vor Jahren, vor ungefähr 5, 6 Jahren, auf dem Youth Mission, das ist ein Jugendkongress, gab es eine Samstagpredigt. Und daraus möchte ich ein paar Ausdrücke geben. Damals war das Motto Remember, das so viel bedeutet im Deutschen wie erinnern. Und dort war auch in der Samstagpredigt das Thema die dreifache Engelsbotschaft. Und dabei spielte Josua eine sehr entscheidende und wichtige Rolle. Und er und Kaleb waren die zwei einzigen, die vom Auszug aus Ägypten bis ins Land Kanaan gekommen waren. Und sie erinnerten sich daran, wie Gott sie in der Vergangenheit geführt hat und immer bei ihnen war und sie beschützt hat. Und als Gott Josua die Führung des Volkes Israel anvertraute, gab er ihnen erneut den Hinweis, dass er auf den richtigen Weg achten soll. Und das können wir in Josua Kapitel 1 nachlesen. Wir lesen einmal den Vers 7. Dort heißt es, Josua Kapitel 1, Vers 7. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, weiche nicht davon ab. Und dann noch den Vers 8. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Und so wie damals ist es auch heute. Und der Bruder Biro, der eben diese Samstagpredigt hatte, erklärte dieses auch einleuchtend. Und von außen und selbst in unseren eigenen Gemeinden wird immer was anderes gefordert. Wir müssen tolerant sein, jeden annehmen, wird uns gesagt. Man hört und sagt, sie glauben doch auch aufrichtig. Sie glauben doch nur anders. Sie sind doch nicht schlechter als wir. Ist doch nur ein anderer Name oder es ist doch der gleiche Gott. Die Glaubenspunkte trennen uns doch nur voneinander. Aber liebe Geschwister, es kann in der wahren Anbetung keine Kompromisse geben. Es ist einfach so. Und es gibt auch nur eine wahre Anbetung, die Gott wohlgefällig ist. Und die Geschichte, in der Geschichte von Josua ist dies auch wirklich gut zu beobachten. Und am Ende seines Lebens rief er alle Israeliten zusammen und forderte sie auf, Gott treu zu bleiben. Und er erinnerte sie daran, dass Gott sie aus der Knechtschaft befreit hat und ihnen das Land Kanaan gegeben hat. Er erinnerte sie auch an die Gebote und an die Anbetung des wahren Gottes. Und dann traf er eine Entscheidung. Und das können wir in Josua Kapitel 24, Vers 15 nachlesen. Josua Kapitel 24, Vers 15. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und das komplette Volk Israel entschloss sich, dieser Entscheidung nachzufolgen. Und solange die Ältesten noch am Leben waren, die diese Entscheidung getroffen hatten, blieb auch das Volk Israel Gott treu. Und das ist auch bei uns nicht anders. Die dreifache Engelsbotschaft enthält auch diese Anforderung an uns. Es ist derselbe Auftrag wie damals. Und das ist auch der Kernbotschaft der Advent. Das ist auch der Kern der Adventbotschaft, einer untergehenden Welt die letzte Warnungsbotschaft weiterzugeben. Wir schlagen jetzt einmal Offenbarung 14 zusammen auf. Offenbarung 14. Dort lesen wir Offenbarung Kapitel 14, 6 bis 7. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen. Denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jede Nation und jedem Volkstamm und jede Sprache und jedem Volk, der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Also erstens ist der Glaube die wahre Anbetung Gottes, des Schöpfers, des Himmels und der Erde. Dann lesen wir Offenbarung 14, Vers 8. Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glühwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Also zweitens die Gebote. Wir sollen keine Vermischung machen zwischen Kanaan und Babylon und die Lehren, die Pfeiler der Adventglaubens nicht verändern oder verfälschen. Dann das letzte, Offenbarung 14, Vers 9. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Malzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt. Also drittens, die Konsequenz draus ziehen. Die Entscheidung, die jeder von uns treffen muss. Und bei diesem Kongress war noch folgendes Zitat von Ellen White sehr bestimmend. Und ich glaube, es ist sehr wichtig und wahr. Für die Zukunft haben wir nichts zu befürchten. Es sei denn, wir vergessen, wie Gott uns in der Vergangenheit geführt hat. Und jetzt schließt sich auch dieser Kreis mit der Frau am Jakobsbrunnen. Und die Zeit, die Zukunft ist jetzt da, wo wir Gott in Wahrheit und in Geist anbeten sollen. Deshalb brauchen wir keine Angst zu haben, dass Jesus am Ruder unserer Erde, er hält diese Welt und sorgt für uns. Und er hat uns versprochen, dass Sommer, Winter oder Frühling, Sonne und Regen nicht vergehen werden, bis er kommt, um uns nach Hause zu holen. Und als die Jünger später zurückkamen, waren sie ganz verwundert und Jesus sagte etwas Ungewöhnliches. Und das können wir in Johannes 4, Vers 35 nachlesen. Johannes 4, Vers 35. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Und das ist auch für uns heute umso mehr gültig. Hebt eure Augen, es ist Sommer, aber die Erde ist reif, überreif zur Ernte. Dies wird auch den Menschen nach dem Ruf der drei Engel in Offenbarung 14, Vers 15 mitgeteilt. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu: Setze deine Sichel an und ernte, denn die Zeit zur Ernte ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist reif geworden. Und Jesus hat uns versprochen, sich zu sich zu holen. Und Jesus wartet nur auf uns, um alles neu zu machen, einen neuen Anfang. Er freut sich, dich endlich im Himmel zu haben. Und dann kannst du von Angesicht zu Angesicht mit ihm reden. Ist es nicht wunderschön? Wer freut sich denn auf den Himmel? Darf ich eure Hände sehen? Also ich muss sagen, ich auch. Habt ihr schon mal ein Kind gefragt, wie es sich auf den Himmel freut? Ich wünsche jedem, dass er auch noch dieses kindliche Verlangen hat, nach dem wahren Gott in den Himmel zu kommen. Und ich persönlich freue mich so sehr, weil dann kann ich endlich alle Fragen stellen. Gott, warum hast du das in meinem Leben zugelassen? Oder noch andere Sachen. Dann kann ich endlich mit einem Löwen kuscheln. Und noch, ja, dann kann ich mit Jesus auch am Brunnen sitzen und Wasser trinken. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus kommen wird. Und das sehr, sehr bald. Nur muss ich persönlich dafür sorgen, dass ich jeden Tag danach trachte, Gott an erster Stelle zu setzen. Und das können wir zusammen in Matthäus 6, Vers 33 lesen. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles zugefügt werden. Und er wird ganz gewiss komme, es hat er uns versprochen in der Bibel. Und wir erkennen im Frühling oder an seiner Führung, dass er am Wirken ist. Und dann wird es einen nie endenden Sommer geben. Ob alt, ob jung, krank oder mit Krücken, wir werden alle sein wie junge Lämmer. Stellt euch das mal vor. Ich werde nie wieder Bauchschmerzen haben oder der auf der Krebsstation liegt, ist geheilt. Er wird nie wieder Krebs haben. Und wir werden an einer nie versiegelten Quelle wachsen und Gott loben und preisen, gemeinsam mit der samaritischen Frau vom Jakobsbrunnen. Und jeder, der hier sitzt, muss für sich persönlich eine Entscheidung treffen. Will ich hundertprozentig Jesus folgen? Ohne Wenn und Aber? Weil man kann nicht zwei Herren dienen. Das funktioniert nicht. Vielleicht auf Dauer. Vielleicht geht es 10 Jahre gut, 15 Jahre. Aber es bringt nichts. Und Gott hat uns ein Versprechen gegeben, dass egal, was im Leben passiert ist, egal, was wir getan haben, wie viel Sünde wir auf uns haben, er ist für uns gestorben und er wäre nur für dich oder nur für mich gestorben. Er liebt dich so sehr. Und jetzt liegt es nur an mir und jedem, der hier heute da ist. Nehme ich das wunderbare Geschenk an? Lasse ich Jesus endlich wieder mein Leben? Oder, ja, was hindert uns dran? Wir haben eigentlich nichts zu verlieren, oder? Und es gibt nichts Schöneres, als ein Kind Gottes zu sein. Und möge jeder von euch und wir alle gemeinsam mit Josua aussagen, ich aber und die ganze Gemeinde wollen dem Herrn dienen. Und lasst uns zusammen den Weg gehen. Amen.